Startups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup-Queen Madeleine.
Ja, da sind wir wieder mit unserem Podcast Startups und Champagner, ein Podcast von Gründerpapst Uwe und Startup Queen Madeleine. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge und begrüße natürlich unseren Gründerpapst, den Uwe.
Ja, und dann begrüße ich doch zurück unsere Startup Queen Madeleine. Und wenn wir jetzt weitermachen mit unseren Höflichkeiten, dann werden wir einen großen Teil eurer Zeit damit zubringen, euch mitzuteilen, wie groß die Wertschätzung ist, die wir gegenseitig haben. Und da sind wir schon beim Thema. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, warum so viele Unternehmen scheitern. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, warum geile Ideen und Supertypen, die durch die Presse gehen mit gigantischen Aussagen, trotzdem nach einem halben, dreiviertel Jahr, manchmal auch etwas später, auf dem Ascherhaufen der Geschichte landen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, weil wir nicht in Silicon Valley sind, weil wir nicht in den Vereinigten Staaten sind, da ist das ganz anders. Ich kann euch nur sagen, ich bin oft genug dort gewesen. Und ich bin nicht nur bei denen gewesen, die heute in aller Munde sind, sondern ich habe auch die gesehen, die unter den Brücken saßen. Das ist etwas, worüber hier keiner spricht. Denn sie können überall in der Welt erfolgreich sein, wenn sie sind. Und wer es nicht ist, hat die Konsequenzen zu tragen. Und darüber schreibt keine Zeitung. Also, kann der visionäre Fisch fliegen? Nein, kann er nicht. Und ich weiß, dass ich mich jetzt mit folgenden Sätzen unbeliebt mache. Es gibt so bestimmte Formate im Fernsehen, die von Leuten gemacht worden sind, die ein bestimmtes Ziel haben. Es wird uns völlig überraschen, dass das die Quote ist. Und dazu zählt auch eine Höhle von Raubtieren, die zuweilen heftig diskutiert wird und mancher sich darauf freuen würde, dort aufzuschlagen und irgendeine tolle Idee zu verkünden, um dann Geld zu bekommen. Wir haben uns vorgenommen, über dieses Thema jetzt und auch in weiteren Podcasts noch zu sprechen, um mal mit einigen Fehlinformationen Schluss zu machen und auch manche falsche Träume möglicherweise etwas auszubremsen. Aber die Grundfrage ist die, kann ich mit einer Vision, und wer nicht weiß, was das ist, eine Vision ist ein Traum, der die Chance in sich trägt, verwirklicht zu werden, kann ich also mit einer Vision tatsächlich alles platt machen und meinen Siegeszug antreten? Und ich denke, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Madeleine hat zum Beispiel eine.
Ja, also warum nicht jeder ein Gründer sein sollte, ist für mich ein super spannendes Thema. Aber dennoch frage ich mich, wenn doch jeder von Startups spricht, wie du bereits erwähnt hast, und Sendungen wie die Hülle der Löwe boomen, warum haben wir in Deutschland dann überhaupt so eine niedrige Quote, Uwe?
Vielleicht kurz dazu, was die Selbstständigenquote ist. Wir haben in Deutschland immer diese Zahl, Anteil der Selbstständigen an den Erwerbstätigen in Deutschland. Und dieser Anteil heißt Selbstständigenquote, der bewegt sich, ich will jetzt hier keine statistischen Details auf bestimmte Jahre bezogen preisgeben, aber der bewegt sich so zwischen 11% und 13%, 14% und das schwankt. Und ich kann mich nicht erinnern, korrigiert mich, wer es besser weiß, schreibt uns bitte. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendeine nennenswerte Größenordnung hatten, die darüber hinausging in irgendeinem Jahr. Und die Frage also, warum so wenige es tun, wird ja häufig damit beantwortet, dass man hört, ja, die Behörden. Es sind viel zu viele Vorschriften und es sind viel zu viele Behördengänge und von Geld rede ich jetzt mal absichtlich nicht, das ist ein extra Thema, aber im Prinzip behindert der deutsche Staat die Gründer und Gründerinnen. Und das ist, kurz gesagt, großer Blödsinn mit einem Kern Wahrheit. Der Kern Wahrheit besteht darin, dass bestimmte Regeln einzuhalten sind, die in Deutschland ja durchaus lästig sein können. Vergessen wir bitte nicht, dass Regeln, die in diesem Zusammenhang existieren, meist dazu dienen, denjenigen, um den es geht und diejenigen, um die es nicht geht, zu schützen. So, das ist erstmal wichtig. Die zweite Geschichte ist, dass wir mit der Tatsache machen zu können, was uns gerade einfällt, zwar gründen könnten, und dann hätten wir eine Selbstständigenquote, die doppelt so hoch wäre. Es gibt Länder in Europa, die Quote war 38%. Aber dann lasst uns doch diese Länder mal anschauen. Das ist da, wo es keine Berufsausbildung gibt. Das ist da, wo jeder für sich selber sorgen muss, wo der Staat sich in Scheiß um irgendwas kümmert, wo die Kinder betteln geschickt werden. Und wenn da jemand sich an den Straßenrand stellt und irgendeine Lebensmittel verkauft, dann ist das natürlich eine Gründung, die statistisch erfasst wird. Ich weiß nicht, ob wir uns tatsächlich danach sehnen, ob wir uns damit vergleichen wollen. Der nächste Punkt ist, gründen kann jeder Depp. Ich gehe zum Ordnungsamt, melde mein Gewerbe an oder teile dem Finanzamt den Beginn meiner freiberuflichen Tätigkeit mit und dann habe ich gegründet. Und dann bin ich statistisch Gründerin oder Gründer. Das sagt weder etwas darüber aus, ob ich erfolgreich sein werde, noch sagt es etwas darüber aus, ob das, was ich da mache, gut oder schlecht sein wird, ob es meine Familie ernährt, ob es mich in riesige Risiken hineinlaviert oder ob es die Basis meines künftigen Glücks ist. Ich finde, das ist erstmal der erste Punkt, den man dazu zu sagen hat. Und darauf willst du wahrscheinlich hinaus, Madeleine. Es hat noch ein paar andere Aspekte, die in der Persönlichkeit desjenigen begründet sind, der das tut oder die das tut. Und nicht jeder, der laut schreit, ist ein Sänger. Und nicht jeder, der sein Gewerbe anmeldet in Deutschland, selbst mit einer guten Ausbildung. Und jetzt sind wir bei den Knackpunkten, die immer gern so ein bisschen vernachlässigt werden. Selbst mit einer guten Ausbildung, selbst mit einer kaufmännischen Ausbildung kann ich scheitern. Weil es eben nicht allein daran liegt, was ich gelernt habe oder ob ich genug Geld habe. Und gerade was Geld angeht, was ist denn mit all denen, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, die Gründler auch unternehmen? Meistens wird es auch nichts. Das heißt, der Erfolg hat damit nichts zu tun. Es gibt sogar ganz berühmte Sportler, die so viel Geld hatten, wie mancher von uns sich zumindest den Bruchteil wünschen würde, denn es ist auch nicht gelungen, erfolgreiche Unternehmen zu gründen. Und da können wir vielleicht den Ansatz wagen zu sagen, liegt es möglicherweise daran, dass der Mensch selber dafür nicht geeignet ist? Und es ist ein bisschen unpopulär, es ist vielleicht auch ein bisschen uncharmant, wenn ich das sage, aber meiner Erfahrung nach kann man einen Bock nicht melken.
Uwe, da möchte ich gleich mal einhaken. Also ich glaube, viele Menschen sind auch einfach verunsichert, ob sie überhaupt das Zeug haben zum Gründen. Denn um eine echte Gründerpersönlichkeit zu sein, muss ich ja einfach Eigenschaften mitbringen, die vielleicht nicht jeder mitbringt. Für mich zählt da zum Beispiel dazu Eigenständigkeit, Selbstorganisation, aber eben auch Geduld und Ausdauer. Aus meinem Berateralltag kann ich berichten, dass es Gründer gibt, die stehen fast einmal im Monat regelmäßig vor dem Aus. Und wer da eben nicht die Power und die Kraft hat, wieder aufzustehen und wieder sich zu sortieren und wieder von vorne anzufangen, der ist meiner Meinung nach als Gründer eben weniger geeignet. Und auch diese hohe Frustrationstoleranz, die muss man auch teilweise erstmal lernen. Und ganz klar für mich auch als Gründerpersönlichkeit, weil du angesprochen hattest, dass sich auch eben nicht jeder eignet, ist für mich die Eigenschaft, dass ich eine sehr große Leidenschaft mitbringen muss für das, was ich tue, dass ich das gerne mache, mich darin verwirklichen kann und eben für das brenne, was ich mache. Und da fällt auch die eine oder andere Stunde mehr auf, die ich mich mit meinem Business beschäftige, gar nicht mehr ins Gewicht. Uwe, was ist denn für dich eine Gründerpersönlichkeit?
Ach, Madeleine, ich habe so viele Frauen und Männer jeglicher Altersstufe gesehen, die mit voller Begeisterung gekämpft haben für ihre Idee. Und ich muss das nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Eine Vision ist eine Idee, die eine Chance hat. Ein Traum, der den Keim eines möglichen Erfolges in sich trägt. Aber, und das hast du genau auf den Punkt gebracht, in den Händen eines zögerlichen, nicht an sich selbst glaubenden Menschen, oder ich sage es ganz brutal, eines Nichtskönners, ist selbst das beste Werkzeug stumpf. Und insofern...
Uwe, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja? Würdest du also mit dieser Aussage, könnte man die auch so zusammenfassen, dass man nicht allein dadurch gewinnt, dass man an seine Idee glaubt?
Das ist richtig. Da müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Der, der nicht an das glaubt und es kann, der wird genauso scheitern wie der, der daran glaubt, er könnte es und es entspricht nicht der Wahrheit. Und deswegen setze ich sehr, sehr gern früher an. Das ist gar nicht mal so modern heutzutage. Ich verwende bewusst mal diesen Begriff, weil manche, die sowas früher unterstützt haben, auch Institutionen, haben sich zurückgezogen. Man parliert lieber über Startups, statt dass man den Menschen wirklich hilft. Wir müssen die auch teilweise gut ausgebildeten Gründerinnen und Gründer mit speziellem unternehmerischen Know-how versehen. Das heißt, in der Schule, reden Sie mit Schülern, glauben Sie, der Lehrer erklärt jemandem, wie man sich selbstständig macht? Das gibt Einzelfälle, ja, aber wie soll er das auch können? Er ist es nicht. Da redet der Blinde von der Farbe. So, das nächste ist, was lernen die Studierenden an den Universitäten, an den Hochschulen? Es gibt Leute, die werden als Juristen ausgebildet, die werden als alles Mögliche ausgebildet, die werden als Ingenieure ausgebildet. Niemand bekommt, außer in bestimmten Institutionen gibt es solche Ausnahmen, niemand bekommt eine Ausbildung dafür, wie er ein Ingenieurbüro gründet, wie er eine Anwaltskanzlei gründet. Die meisten in solchen Ausbildungsrichtungen lernen, wie man Staatsanwalt wird oder wie man Beamter wird oder sowas. Das bedeutet, das Know-how gründen zu können, ist neben allem, was an Begeisterung und charakterlicher Voraussetzung da sein muss, vor allen Dingen auch Handwerkszeug, Markt- und Standortanalyse, Finanzplanung, Preiskalkulation, Verhandlungsgeschick, ein Begriff für Marketing. Es nützt nichts, wenn ich jeden Schrott in Facebook poste oder in irgendeiner anderen, auf einer anderen Plattform. Ich muss das zielgerichtet machen, ich muss es richtig machen, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das sind alles wirklich hochqualifizierte Tätigkeiten. Und mit Tralala und Hopsata werde ich die Welt nicht erobern. Auch wenn es manchmal so ausschaut. Und jetzt bitte nochmal was zur Wahrnehmung. Ich sehe es aus der Nähe. Die meisten lesen mal einen Artikel in der Zeitung, sehen irgendeinen Film, irgendeine Sendung oder sehen so einen Schrott wie die Höhle der Löwen, wo man das Gefühl hat, ich muss nur trickreich argumentieren und dann habe ich auf der anderen Seite Geld und Geld macht glücklich. Freunde, Geld macht nicht intelligent. Geld macht eine schlechte Idee nicht zu einer guten Idee. Aber ich habe Menschen getroffen, und das ist das, was Madeleine auch fragt, ich habe Menschen getroffen, die in ihrer Nachhaltigkeit, in ihrer Begeisterung, in ihrer Energie und diesem Glauben an sich selber auch in schwierigen Zeiten durchgehalten haben und Probleme gelöst haben, die andere nicht mal im Ansatz verstanden hatten. Und es bedeutet also, dass ich eine Vision habend, verknüpft mit einer charakterlichen Eignung, also mit Biss, mit Nachhaltigkeit, mit Ausdauer, mit manchmal auch Starrsinn, kann man ruhig so sagen, dass da natürlich eine Chance da ist, als wenn jemand zurückgelehnt mit gefalteten Händen darauf wartet, dass alle anderen die Probleme lösen und der Staat vielleicht noch das geldige Füllhorn ausschüttet.
Das ist total interessant von den Gründern, von denen du sprichst. Waren die eher jung oder eher älter? Bei mir stellt sich die Frage, ob ich zu jung oder zu alt sein kann, um erfolgreich zu gründen. Denn von meinem Gefühl her würde ich vermuten, dass man in jedem Alter zwar gründen kann und dass es bei fast allem Vor- oder Nachteile gibt. Ich schätze, wenn man eher dem älteren Semester angehört, mit mehr Lebenserfahrung, überdenkt man anstehende Entscheidungen vielleicht im Gründungsprozess mehr. Oder was würdest du sagen, Uwe?
Da stecken zwei ganz spannende Fragen drin. Und die letzte, die beantworte ich zuerst. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ich war im Ausland, ein Mitarbeiter ist ausgefallen, ich war hunderte von Kilometern entfernt, ich musste die Entscheidung treffen. Ich habe mir jemanden auf Empfehlung hin gegriffen, habe den dahingesetzt, ich habe ihn nie gesehen, vorher nur gesprochen. Und das ist einer von denen, die viele, viele Jahre Mitarbeiter meines Unternehmens gewesen sind. Toller Mann. Toller Fachmann. Und ich habe Jahre danach mit viel Erfahrung und sehr erfahren in Planung und Konzeption für ein Projekt unter mehreren Bewerbern einen ausgesucht, lange Gespräche geführt. Und da hat innerhalb von 30 Minuten, um das mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, am Standort versagt. sodass ich dann wiederum aus der Ferne heilen musste, was meine übergroße Vorsicht mir nicht vorher mitgeteilt hat. Das heißt, das ist genau das Beispiel dafür, wenn wir auf unseren Bauch hören, was ja nichts anderes ist auf die Signale des Unterbewussten, dann treffen wir manchmal bessere Entscheidungen als später, wenn wir alles 150 Mal abwägen und mit 27 Tools überprüfen. Das bedeutet jetzt nicht, und da sind wir bei der ersten Frage, die sich aus deinen Worten ergibt, da sind wir nicht dabei zu sagen, macht einfach, was ihr denkt, es wird schon klappen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber es war für mich eine entscheidende Lehre zu begreifen, dass die Antwort auf diese Frage in meiner eigenen Stabilität liegt, in dem Zutrauen zu mich, also auch in mich selbst und dem Zutrauen in meine Fähigkeiten. Das heißt, die intuitive Entscheidung war richtig, die unsichere aufgrund von ungeheuren Mengen an Informationen, die andere zusammengetragen hatten, war der größte Blödsinn. Also wir müssen versuchen, beides zu können. Wir müssen wissen, wir müssen erfahren, haben etwas möglicherweise und wir müssen uns selbst vertrauen. Und das ist mit das Wichtigste. Wir müssen uns selbst vertrauen. Wenn Sie als Unternehmerin oder Unternehmer gründen, sich entwickeln wollen, positive Ergebnisse haben wollen, müssen Sie an sich glauben, nicht an die geschissene Idee. An sich müssen Sie glauben. Denn Ideen sind auswechselbar. Sie als Unternehmerin oder Unternehmer nicht. Und da sind wir an der Stelle, wo ich sage, wenn dann jemand mit diesem Talent, mit diesem unternehmerischen Talent fest an was glaubt, was er für richtig hält, selbst wenn sich das später relativiert, wenn der dann auch noch kapiert, dass er was lernen muss, dass er einfach die Handwerkszeuge, über die wir teilweise sprechen, sich aneignen muss, dann wird er immer noch nicht alles wissen und können. Aber dann ist er geeignet. Und jetzt sage ich den letzten Satz, bezogen auf deine Frage, liebe Madeleine, ob sie 17, 18 sind oder 70 oder 80, ist scheißegal. Es gibt alte Deppen genauso wie junge Idioten und insofern ist das Alter weder ein Verdienst noch ein Nachteil. Das Einzige, was uns einschränkt, ist unsere körperliche, geistige Leistungsfähigkeit und die ist auch nicht zwingend altersbezogen. Also wer immer den Mut hat und sein Werkzeug sortiert und richtig anwendet, der kann auch erfolgreich sein.
Also Uwe, wir halten fest, es gibt junge und alte Deppen. Diese Aussage gefällt mir besonders gut.
Schön.
Das heißt aber zusammengefasst, dass eben nicht jeder Unternehmer oder Unternehmerin werden kann. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es zum Beispiel hilft, wenn man sich einen strikten Zeitplan macht. Das ist ja ähnlich wie bei der Erstellung eines Businessplans. Der dient eben auch der Orientierung und zur strukturierten Vorgehensweise. Und je nach Background des Gründers können eben klare Strukturen helfen. Uwe, was denkst du zu so einem strukturierten Zeitplan?
Es ist so, dass wir uns viele Sachen über den Plan bewusst machen. Aber wer als Kümmelspalter auf die Welt gekommen ist, der sollte vorsichtig sein. Das Leben lacht sich scheckig, während wir planen. Aber die Realität zeigt uns immer wieder, dass der trotzdem geplant hat, teilweise auch vorbereitet ist auf jähe Wendungen. Das heißt, ich plane, ich denke vor, ich bereite mich vor, ich bereite mich innerlich, mental und auch mit meinen Ressourcen auf eine bestimmte Entwicklung vor und bin dann durchaus in der Lage, abweichende Dinge wesentlich besser wegzustecken und zu meistern als der Ungeplante, der sagt, was soll ich planen, es kommt eh anders. Es gibt so diesen bescheuerten Spruch, den habe ich sogar selber mal geglaubt vor langer Zeit. Der Plan ist der zu Papier gebrachte Irrtum. So, das ist natürlich Quatsch, weil in dem Moment, wo ich plane, ob ich da was hinschreibe oder rechne, um das mal ganz allgemein zu sehen, wo ich mein Unterbewusstsein füttere mit Informationen, wo ich meine visionäre Kraft nutze, meine ganze Energie auf das Ziel, was ich da verfolge, dann mache ich mich fit für dieses Ergebnis. Und wenn mir irgendwas um die Ohren fliegt, ich meine, Corona hat kein Mensch damit gerechnet. Das hat viele Unternehmerinnen und Unternehmer völlig kalt erwischt. Aber da zeigt sich dann am Ende, wes Geistes Kind ich bin. Und vielleicht auch noch eine Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt immer eine ganze Menge, die selbstständig sind, die es deswegen immer noch sind, weil es keine harten Herausforderungen gegeben hat. Aber sobald plötzlich der Markt oder im weitesten Sinne die Gesellschaft sich ändert, gravierende globale, also nehmen wir mal den Klimawandel, oder auch gesellschaftlich globale politische Veränderungen kommen und es knirscht, dann zerbricht natürlich alles, was nicht stabil ist. Und das ist natürlich sehr brutal zu sagen, naja, der Markt bereinigt sich. Es gibt Menschen, die sagen sowas. Das halte ich für menschenverachtend und für gefühllos, weil es kann uns nicht freuen, wenn jemand scheitert. Und leider sind wir in Deutschland schnell dabei zu sagen, Age, ich habe es ja gleich gewusst, wer hoch steigt, wird tief fallen. Und diese ganzen dämlichen Sprüche, die es gibt, statt selber was zu tun oder zu helfen oder einfach mal die Hand zu reichen. Aber Fakt ist, dass Planen, strukturiertes Vorgehen, auch diskutieren, wirklich auch abweichende Meinungen zuzulassen und nicht nur sich das anzuhören, was einem taugt, uns auch vorbereitet auf jede Wendungen und uns fitter macht für alles, was kommt. Aber wir werden eins nie wissen, was kommt, wann es kommt und ob wir es überstehen. Aber wenn Sie das 80 Jahre versuchen, werden Sie alt.
Uwe, jetzt muss ich dir die Frage aller Fragen stellen. Und zwar, was ist, wenn ich keine Gründerpersönlichkeit bin, kann ich dann wirklich nicht gründen?
Pauschal wäre das falsch, ja oder nein zu sagen. Ich habe festgestellt, dass viele, die glaubten, keine Gründerpersönlichkeit zu sein oder keine solche zu haben, sich reingekniet haben in die Vorbereitung und die Nische gefunden haben, die für sie taugt. Nicht jede unternehmerische Existenz ist mit geballten Fäusten zu meistern. Und es gibt auch viele Plätze, wo man viel tun kann. Aber nehmen wir mal an, ich kenne auch solche Beispiele, wo dann jemand voller Begeisterung in meinen Veranstaltungen sitzt, in Seminaren, Vorträgen und Fragen stellt und ich merke ganz genau, mein Gott, hoffentlich macht das nicht, weil er wird scheitern. Er ist nicht der Mensch dafür, er hat die Persönlichkeit nicht, er weiß es aber nicht. Und du kannst es ihm auch nicht sagen, weil das ungehörig ist. Das kannst du nicht tun. Du kannst aber auch nicht daneben stehen und gar nichts tun. Das ist verantwortungslos. Und ich habe das dann manchmal so gemacht, es ist Gott sei Dank selten gewesen, dass es nötig war, dass ich mir den Menschen dann irgendwann mal gegriffen habe und ihn dann gefragt habe, ob er wirklich der Meinung ist, dass das alles richtig ist. Und wenn ich das Gefühl hatte, ja, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns treffen, wir trinken mal einen Kaffee, kostet Sie nichts und dann reden wir mal ein bisschen konkreter, wo keine anderen Leute dabei sind. Und manchmal habe ich dann demjenigen auch gesagt, männlich, weiblich ist es hier völlig unerheblich, ich würde Ihnen raten, es nicht zu tun. Nicht, weil Sie nicht die Persönlichkeit haben, sondern weil die Konstellation, unter der Sie diesen Weg beschreiten wollen, für Sie nicht günstig ist. Und 9 von 10, wenn es überhaupt so viele waren, haben verstanden, worum es ging, haben sich nicht verletzt gefühlt, haben am Ende andere Entscheidungen getroffen. Und für denjenigen, der so heftig das Unternehmerische herbeisehnt, gibt es durchaus auch bei abhängigen Beschäftigungen Bereiche, wo er mit dieser Begeisterung, mit diesem Know-how, was er auch hat oft, und mit der Liebe zur Sache viel Gutes tun kann, ohne einem Risiko selbst unternehmerisch tätig sein zu müssen, ausgesetzt zu sein.
Also ich finde auch persönlich diese Empfehlung eine gute Empfehlung, denn es ist auch wichtig, eben auf Risiken und mögliche Herausforderungen, die kommen, hingewiesen zu werden. Deswegen finde ich es gut, dass du da auch Gespräche führst, um eben in manchen Situationen den Gründern abzuraten. Ansonsten danke ich dir für die hilfreichen Infos von dir, Uwe. Und was gibt es heute Neues in unserer Rubrik von Adam bis Uwe?
Von Adam bis Uwe. Was bedeutet der Begriff?
Ja, wir haben uns für unsere schöne Rubrik heute einen wunderbaren Begriff ausgedacht. Wir haben über die komische Höhle da gesprochen. Und ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass wir in Deutschland so eine Startup-Mania haben. Und da ist uns die Idee gekommen, definieren wir doch einfach mal den Begriff Startup.
Dazu möchte ich euch aus der aktuellen Online-Ausgabe des Wirtschaftslexikons gerne einfach mal die Definition eines Startups vorlesen. Und zwar sind Startups junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee mit geringem Startkapital gegründet werden und in der Regel sehr früh zur Ausweitung ihrer Geschäfte und Stärkung ihrer Kapitalbasis entweder auf den Erhalt von Venture Capital bzw. Seed Capital angewiesen sind. Aufgrund der Aufnahme externer Gelder wie Venture Capital ist das Unternehmen auf einen Exit angewiesen, im Zuge dessen die Kapitalgeber ihre Investments realisieren. Uwe, was sagst du zu dieser Definition?
Ja, ich danke dir, du hast es wunderbar vorgelesen. Und wir haben extra Gablers Wirtschaftslexikon genommen, weil das jetzt immer schon ein Standard war in Deutschland. Natürlich heute längst nicht mehr in der Ausgabe, wo man also Ratten erschlagen kann damit, sondern in der Online-Ausgabe, die den Vorteil hat, natürlich up-to-date zu sein. Und ich will das nochmal betonen, was du vorgelesen hast. Startups sind relativ wenige Unternehmen. Echte Startups sind im Grunde genommen immer Unternehmen, die naturgemäß im Hightech-Bereich gründen müssen, weil der entscheidende Punkt, der einen Investor interessiert, also um auch solche Hightech-Unternehmen zu finanzieren, also auch auf die Beine helfen zu können, darin besteht, dass dieses Unternehmen überdurchschnittlich schnell und überdurchschnittlich stark wächst. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Das bedeutet, dass wir in dem Moment, wo wir diesen Begriff richtig verstehen, plötzlich eine Tür aufgehen sehen, hinter der auch die Frage auftaucht, ja, was ist denn, wenn dann Investoren drin sind im Unternehmen? Wer hat dann die Macht im Unternehmen? Wie kriegen die Investoren ihr Geld zurück, wenn das kein Kredit ist, wie klassischerweise eine Bank das tut? Was ist mit all den anderen? Wie viele sind denn im Grunde Startups? Und ich kann bei dieser Definition nur sagen, wir haben uns vorgenommen, zu diesem Thema einen Podcast zu machen, weil wir auch über diese Form, wie Startups zu Geld kommen und wie die Investoren in Startups wiederum zu ihrem Geld kommen, wenn das Startup erfolgreich ist, wie diese Konstruktion funktioniert. Da sind wir also auch bei Business Angels und ähnlichen Konstruktionen. Und das Zweite ist, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen. Und das ist jetzt ganz bewusst nicht exakt zitiert aus irgendeiner Statistik. Aber wenn ihr recherchiert, werdet ihr genügend Aussagen dazu finden. Echte Startups liegen im Prozent von allen Gründungen in einem Jahr unter 10. Das heißt, sehr komfortabel gerechnet sind es weniger als 10%, die klassische Startups sind. Und die anderen 90% sind einfach Gründungen. Und wer glaubt, dass der Begriff Gründung mit dem englischen Begriff Startup identisch ist, der sollte sich nochmal die Definition anhören, die Madeleine vorgelesen hat. Und das Schlimme, was ich dabei sehe, und ich halte das wirklich für schlimm, und deswegen thematisiere ich das auch, dass wir über 10% aller Gründerinnen und Gründer reden und die 90%, die die Masse ausmachen, die Handwerker, die Ingenieure, die Händler, die Gastronomen, die Kreativen, die Dienstleister, die Therapeuten, alles eingeschlossen, über die verliert kein Mensch ein Wort, außer vielleicht am Standort. Und das kann nicht in Ordnung sein und das kann unserer Gesellschaft nicht helfen und das wird uns auch die Herausforderung unserer Zukunft nicht lösen. Und insofern wäre meine Empfehlung, liebe Madeleine, lass uns zu diesem Thema einen eigenen Podcast machen und das ein bisschen aufdröseln. Und ich bin sehr gespannt, was unsere Hörer, wenn sie denn Lust dazu haben, uns an unsere E-Mail-Adressen für Anregungen, Kritiken und Ideen schreiben.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Also ich würde sagen, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und zwar genau mit diesem Thema. Was ist denn wirklich ein Startup und auch der Fluch der oberflächlichen Sichtweise? Ich freue mich schon drauf.
Das war eine Folge von Startups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup-Queen Madeleine. Wer abonniert, hat mehr davon und verpasst keine Folge. Bis zum nächsten Mal.